Und dann bleiben wir mal bei diesem Bild des Kreisels, der diese unendliche Bewegung, wie berührt die jetzt unsere Bewegung, die wir besser verstehen können als diese unendliche Kreiselbewegung?
Auch
diese
da
Wirklichkeit.
Ja. Das eine ist schon eigentlich nicht zu denken, das andere erst recht nicht, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Was hat denn die Tradition versucht an dieser Stelle? Die hat ein Bild gehabt, dass sie sagt, man malt einen Kreis und im Kreis ist der Mittelpunkt. Und von diesem Mittelpunkt aus sind alle Punkte auf der Kreislinie gleich weit entfernt. Sodass man von diesem Mittelpunkt zwar sehen kann, wenn jemand sich jetzt bewegt auf dem Kreisumfang, dann sieht man vom Mittelpunkt aus die Bewegung dort, aber diese Bewegung führt in keiner Weise näher oder ferner heran an den Mittelpunkt. Das war so eins der klassischen Bilder. Zu sagen, für Gott ist alles, was bei uns geschieht, wir bewegen uns auf der Kreisbahn, da gibt es einen Punkt, den wir hinter uns lassen und einen Punkt, auf den wir gehen und von dem Mittelpunkt aus ist es alles einfach dasselbe. In der Entfernung, sodass Gott ständig in einem Jetzt unser Vergehen und unser Werden sieht, sodass es dann bei uns einen Punkt gibt, wo dort etwas anfängt, nämlich eben im Jahr des Beginns unserer Zeitrechnung oder genauer ja ein bisschen anders, aber ungefähr so, dass dort jetzt Jesus Christus eben geboren wird, aber das sagt von Gott aus, fällt das in dieses stehende Jetzt hinein. Das Problem bei all diesen Bildern ist, der Mittelpunkt ist ja nicht auf dem Rand. Nicht? Da haben dann die Mystiker gesagt, Gott ist der Kreis, wo der Mittelpunkt überall ist. Mir selber hat immer hier dieses Bild geholfen noch, nehmen Sie eine einfache Melodie, möglichst einmal nur drei Töne, la, la, la. Wenn Sie diese Melodie im Kopf haben, dann haben Sie weder die Töne nacheinander im Kopf, la, 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 sondern Sie haben ja die Melodie im Kopf. Sie haben also die Töne zugleich im Kopf. Aber Sie haben die Töne nicht als Akkord im Kopf, sondern Sie haben die Melodie in Ihrem Nacheinander gleichzeitig im Kopf. Nachvollziehbar?
Das heißt, die einzelnen Töne sind eigentlich in dieser Wirklichkeit nur als Melodiewirklichkeit.
Wenn wir so eine Melodie im Kopf haben, ich meine, ganz große Musiker haben nicht bloß so eine drei Töne im Kopf, sondern eben den ganzen Satz einer Symphonie, nicht? Aber bleiben wir für uns schlichte Leute jetzt mal bei drei Tönen. Was heißt sich an eine Melodie erinnern? Und da ist meine These die, ich habe hier im Zugleich das Nacheinander der Töne. Ich habe nicht die einzelnen Töne nacheinander im Kopf, sondern ich habe sie zugleich im Kopf, die Folge vor mir, so ähnlich wie wenn ich die drei Noten auf dem Papier sehe. Aber ich habe keinen Akkord im Kopf, sondern ich habe im Zugleich das Nacheinander im Kopf. Wenn ich die Melodie dann höre oder nachsinge, bin ich in der Zeit im Nacheinander.
Wer hat jetzt was wie im Kopf bei der Melodie? Ist das sozusagen die Art und Weise, wie Gott die Welt im Kopf hat, in Anführungszeichen?
Erstmal haben wir tatsächlich schon so Melodien im Kopf, darauf wollte ich hinweisen, weil die Leute immer denken, es wird immer erst kompliziert, wenn man an Gott denkt. Ist bei uns schon kompliziert genug. Wie habe ich eine Melodie im Kopf? Und wenn wir das bei uns schon nicht so richtig ausdrücken können, dann wäre das eine Annäherung, die mir persönlich lieber ist als dieses klassische Bild mit dem Punkt in der Mitte zu den Punkten auf dem Kreisumfang. Das war mein Gedanke jetzt. Denn wenn ich von dem Punkt in der Mitte auf den Kreisumfang gucke, dann werden die Leute sagen, ja, da muss ja aber mein Blick doch dort von links nach rechts wandern oder so. Also bewege ich mich auch. Und um das ein bisschen aufzufangen, schlage ich vor, wir ergänzen die beiden Bilder. Das eine Bild, ich bin in der Mitte der Welt und gucke auf den Kreisumfang. Das andere, ich habe die Melodie im Kopf. Und von so zwei Bildern aus, meine ich, könnte, wer gutwillig ist, sagen, es ist also kein bloßes, dummes Gerede, wenn jemand hier sagt, für Gott gibt es ein stehendes Jetzt, in dem er unser Nacheinander zugleich sieht. Und dass er dann für sich auch in dieser selben Weise lebt.
Nun ist das mit dem Sehen vielleicht auch einleuchtend, dass Gott eben das sieht, dass wir gesehen werden von Gott. Aber Christen gehen ja noch einen Schritt weiter. indem sie nämlich sagen, sie werden, die Welt wird in einer ganz besonderen Weise berührt. Hier findet etwas statt, was nochmal ein bisschen schwerer zu denken ist. Wie soll man das anstellen?
Ja, ist auch schwerer zu denken. Dass Gott sich in dieser Weise einlässt mit der Welt im Ganzen, das ist zunächst mal schon in dem, was Schöpfung heißt. Hier können wir auch mit den anderen Religionen reden, also Judentum und Islam, die ja unser Glauben an die Menschwerdung nicht teilen, dass man denen schon sagen kann, da die Welt einen Anfang hat, hat man hier schon denselben Punkt, dass Gott von Ewigkeit her diese Welt, jetzt sagen wir, schaffen wollte. Er wollte ja nicht, er will, weil er im Stehenden jetzt ist. Aber für uns erscheint es so, so wie es in diesem wunderschönen Weihnachtslied heißt, nicht dort, als ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast dich mir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Also wir fangen zwar irgendwann an, aber für Gott gibt es uns seit Ewigkeit. Der ist nicht irgendwann mal auf die Idee gekommen. Und diesen Gedanken muss ich jetzt genau auch einzeichnen hinsichtlich dieser unglaublichen Annäherung an die Welt. Er ist immer schon in dieser unglaublichen Annäherung. Das ist das, was ich sagen will. Und deswegen gehöre ich auch zu den Leuten, die wie Don Scotus sagen, die ganze Schöpfung geschieht nur, damit es diese Menschwerdung gibt. Sie ist die eigentliche Mitte und ewige Idee Gottes. Nicht erst aufgrund des Sündenfalls, also jetzt muss ich das irgendwie ausbessern. Thomas von Aquin hat das so gesehen, sondern dass das von vornherein das eigentlich der sein Gedanke ist, seine Idee, eine Welt zu schaffen, in der er auch als Mensch dazugehört.
Bleiben wir nochmal bei dem Ereignis schlechthin. Es hätte ja auch anders passieren können, also wie man sich das vielleicht ein bisschen computerspielverseucht vorstellen kann, dass er irgendwie mal tief Luft holt und sich dann zusammenzieht oder so etwas, oder wie Adam auch sich vielleicht so einmal durch Lehm wälzt und dann dasteht als Mensch, aber er macht es ja wirklich auf die ganz klassische Weise, er lässt sich von einer erwachsenen Frau zur Welt bringen.
So ist es.
Das sieht ja schon fast ein bisschen nach Umkehrung aus. Also als ob derjenige, der das Ganze geschaffen hat, jetzt irgendetwas, was in unserer Welt analog dazu ist, nochmal an sich passieren lässt.
So ist es. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Und das ist der eigentliche unbegreifliche, man könnte sagen, diese unbegreifliche Verrücktheit. Ich habe vor einiger Zeit mit Schmidt-Salomon diskutiert, diesem Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, der genau an diesem Punkt ansetzt und sagt, wie kann man einen solchen Irrsinn vertreten, zu meinen, dass das Absolute, wenn es das gäbe, in dieser Form hier in irgendeinem Winkel unserer Welt hier auftaucht.
Also schlimm genug, überhaupt von Gott auszugehen, aber dann auch noch diese Behauptung aufzustellen, das geht nun gar nicht.
So ist es. Genauso. Und da ist mir wieder mal klar geworden, wir haben uns also daran gewöhnt als Christen, welche Ungeheuerlichkeit das wirklich darstellt, der Welt überhaupt.
Was haben Sie ihm entgegnet?
Ja, ich habe gesagt, genau das ist es. Nur ist das schon in dem, was Schöpfung überhaupt heißt, gegeben. Und tatsächlich müssten wir jetzt dann an dieser Stelle einen Schritt weitergehen, nochmal wieder zurück zu dem Gedanken der Unveränderlichkeit. Unveränderlichkeit wurde ja auch deswegen gesagt, wir haben jetzt den einen Gedanken gehabt, ich gewinne neue Möglichkeiten, die ich vorher nicht habe. Steckt noch ein zweiter Gedanke drin, wenn ich mich, warum die Metaphysik gesagt hat, Gott kann nicht sich da verändern, weil gesagt haben, Gott kann doch auch nicht von irgendeiner Wirklichkeit betroffen werden. Denn er ist doch die schlechthinige Aktivität und das kann gar nicht sein, dass er von irgendetwas hier berührt oder bestimmt werden kann. Das gehört ja auch so zum Absoluten, noch einmal so nach der metaphysischen Vorstellung. Und jetzt sagt so jemand wie Clive Staples Lewis, einer meiner Lieblingsautoren, er sagt, wir haben zwei Dinge, die wir versuchen müssen zusammenzudenken. Das eine ist, dass uns die Metaphysiker sagen, Gott ist unveränderlich. Und wir haben das ja eben auch nochmal aufgenommen. Ich wähle eben nicht diesen simplen Weg, dass manchmal so die Theologen, es Theologen gibt, die sagen, ja, die Philosophen legen sich da was zurecht, aber das ist eben der Gott der Philosophen und das ist falsch und das kann gar nicht sein. Bei uns ist das ganz anders. Nein, man kann diesen Filter nicht wegwerfen, der Philosophie. Also ich muss auf der einen Seite festhalten, Gott ist unveränderlich in einem positiven Sinn, nicht im negativen. Wir haben das ein bisschen verdeutlicht mit dieser unendlichen Geschwindigkeit und all dem.